SRF 1.
Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. In Thailand schwappen die Proteste aus der Hauptstadt aufs ganze Land über. Vereinzelt wird's gekämpft.
Wenn solche Sachen halt landesweit stattfinden, dann kann es sehr brenzlig werden,
sagt unser Korrespondent. Dann der umstrittene Bankratspräsident der Basler Kantonalbank, Andreas Albrecht, tritt zurück.
Ich möchte gerne die Bank von diesem Vertrauensverlust, der jetzt auf meine Person fokussiert ist, entlasten.
Und wer eine Frau ist und politisch links steht, muss sich um Spendengelder speziell bemühen, sagt Altnationalrätin Cecil Bühlmann, bis jetzt Geschäftsleiterin des einzigen feministischen Hilfswerks der Schweiz und um 13 Uhr Gast im Tagesgespräch. Im Studio begrüßen Sie Ivana Pribakovic und Andi Lüscher, er hat die Nachrichten.
Thailands umstrittene Regierungschefin Yingluck Shinawat hat es abgelehnt, Neuwahlen durchzuführen. Erst müsse es Ruhe im Land geben, bevor die Leute zur Urne gehen könnten, sagte Yingluck Shinawat in einem Interview mit dem Fernsehsender BBC. Sie bekräftigte zudem, dass sie keine Gewalt gegen die Opposition anwenden wolle. Deren Anhänger demonstrieren seit 6 Tagen in den Straßen der Hauptstadt Bangkok und halten Regierungsgebäude besetzt. Heute drangen sie vorübergehend zum Hauptquartier der Armee vor. Sie forderten die Armeeführung auf, sich auf ihre Seite zu stellen. Die Aktion verlief nach BBC-Angaben friedlich. Der Präsident der Basler Kantonalbank BKB, Andreas Albrecht, hat seinen Rücktritt eingereicht. Albrecht tritt auch als Verwaltungsrat der Bank Coop zurück, die zur BKB gehört. Er wolle die BKB so vor einem drohenden Vertrauensverlust schützen, begründet Albrecht den Entscheid. Die Bank war wegen Handelsaktivitäten mit eigenen Anteilsscheinen von der Finanzmarktaufsicht FINMA gerügt worden. Albrecht war darauf als Präsident des BKB-Bankrats in die Kritik geraten. Erleidet jemand einen Schaden, soll er, nach dem Willen des Bundesrats, länger Zeit haben, seine Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Der Bundesrat will deshalb die Verjährungsfristen im Privatrecht vereinheitlichen und teilweise verlängern. Er hat die entsprechende Botschaft zur Revision des Obligationenrechts verabschiedet. Im Zentrum der Gesetzesänderung steht die Verlängerung der absoluten Verjährungsfrist bei Personenschäden von heute 10 auf 30 Jahre. Ebenfalls verlängert werden sollen die relativen Verjährungsfristen für Ansprüche aus dem Delikts- oder Bereicherungsrecht von heute 1 auf 3 Jahre. Schweizer Soldaten sollen weiterhin im Kosovo Dienst tun, im Rahmen der multinationalen Kosovo-Streitkräfte KFOR. Der Bundesrat beantragt dem Parlament eine Verlängerung des Swisscoi-Einsatzes bis Ende 2017. Die Bundesversammlung müsste zustimmen, weil der Einsatz bewaffnet erfolge und länger als 3 Wochen dauere, heißt es in einer Mitteilung des Verteidigungsdepartements. Der Bestand solle leicht erhöht werden auf 235 Soldaten. Seit 1999 haben 5.400 Schweizer Armeeangehörige freiwillig im Kosovo Dienst geleistet. Die Finanzmarktaufsicht FINMA hat an die Schweizer Banken appelliert. Diese müssen der FINMA spätestens in 10 Tagen melden, ob sie mit den USA im Steuerstreit zusammenarbeiten wollen. In einem Meinungsbeitrag in der NZZ schreibt FINMA-Direktor Patrick Raflaub, Banken, die nicht am US-Programm teilnehmen würden, müssten mit einem jahrelangen Konflikt und weiteren Zwangsmaßnahmen der US-Behörden rechnen. Jetzt mit den Behörden zu kooperieren sei zwar aufwendig und teuer, schaffe aber Rechtssicherheit und Vertrauen. Raflaub geht außerdem davon aus, dass mehrere Banken amerikanisches Steuerrecht verletzt haben. Die 300 reichsten Bewohner der Schweiz besitzen zusammen über 560 Milliarden Franken. Zu diesem Ergebnis kommt das Wirtschaftsmagazin Bilanz, das die Zahlen jährlich erhebt. Im Vergleich zum Vorjahr nahm das Gesamtvermögen nochmals um 52 Milliarden Franken zu. Zuoberst auf der Rangliste steht die Familie des schwedischen IKEA-Gründers Ingvar Kamprad. Zwar hat Kamprad die Schweiz verlassen, seine in der Schweiz wohnhaften Söhne besitzen aber über 40 Milliarden Franken. Die Schweizer Wirtschaft gewinnt weiter an Fahrt. Das lässt sich aus den neuesten Daten der ETH Konjunkturforschungsstelle KOF ablesen. Das Konjunkturbarometer stieg im November erneut an, den achten Monat in Folge. Laut einer Mitteilung der ETH war die Stimmung letztmals im Sommer 2011 so positiv.
Sie hören Rendezvous. In Thailand versuchen die Regierungsgegner, die Armee zum Protest aufzustacheln. In der NZZ rät der oberste Schweizer Bankenaufseher den Banken, die unversteuerten US-Gelder zu legalisieren und zum US-Programm Ja zu sagen. Für den Bankenprofessor ist das hochgradig heikel.
Mit dieser Ermutigungskolumne von Herrn Raflaub wird eindeutig faktischer Zwang aufgebaut.
Dann die gute Nachricht aus der EU. Die Arbeitslosigkeit sinkt. Wir fragen, ist das die Trendwende? Weiter die Reportage aus der Todeszone in den USA, an der Grenze zwischen Mexiko und Arizona, wo Grenzwächter in der Wüste immer wieder Überreste von Menschen finden. Haiyan hat Tod und Verwüstung über die Philippinen gebracht und selbst erfahrene Helfer erschüttert.
Das ist so enorm zerstörig. Also einfach krass, Haus ist unversehrt geblieben.
Die wichtigsten Ereignisse vom November in den Worten des Monats. Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.260 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.23.04 gehandelt, der Dollar zu 90,40 €. Das Wetter. Am Nachmittag ziehen im Norden immer mehr Wolken auf und in der Nacht auf morgen schneit es vielerorts oder in den untersten Lagen regnet es. Am Tag lässt der Schneefall nach und es gibt vor allem in den Alpen und im Süden Aufhellungen. Die Temperatur steigt im Norden mit Bise auf 3, im Süden auf 5 Grad.
Die Proteste gegen Thailands Regierung haben einen neuen Schauplatz gefunden. Das Hauptquartier der Armee in Bangkok. Tausende Demonstranten sind in den Innenhof eingedrungen und haben eine Zeit lang die Wiese besetzt. Die flaggenschwenkenden Regierungsgegner riefen die Armee auf, sich im Kampf gegen die Regierung auf ihre Seite zu stellen. Frage an unseren Korrespondenten Urs Morf. Offenbar habe das Militär sogar den Demonstranten das Haupttor geöffnet. Ist nun zu befürchten, dass sich die Armee einschaltet?
Nein, davon gehe ich nicht aus. Genau das werden sie nicht tun. Das ist schon so, die Armee, die hat grundsätzlich sehr große Sympathie für die aktuelle Protestbewegung. Das sind die natürlichen und traditionellen Verbündeten. Die Armee hat ja Thaksin weggeputscht 2006. Und das sind ja die Anti-Thaksinisten, die auf der Straße sind. Aber die Armee weiß einfach, formal ist sie der jetzigen gewählten Regierung von Thaksins Schwester unterstellt und sie versuchen nun wirklich krampfhaft seit Wochen Neutralität zu bewahren. Und das wäre wirklich auch sehr schlecht, wenn sie sich jetzt einmischen würde.
Offenbar haben die Demonstranten inzwischen das Gelände verlassen. Konzentrieren sich eigentlich diese Demonstrationen alle auf das Zentrum von Bangkok?
Also die ganz großen Aktionen, die finden tatsächlich im Zentrum von Bangkok statt. Aber man muss sehen, das hat sich nun ausgeweitet auf mittlerweile über 25 von 70 Provinzen in Thailand. Und dort kommt es zum Teil zu Zwischenfällen, die schlimmer sind als das, was jetzt in Bangkok läuft. Heute früh war in einem Vorort von Bangkok, drangen Regierungsgegner ins örtliche Regierungsgebäude ein. Kurz darauf kamen die Rothemden, also die Anhängerschaft der Regierungspartei, ebenfalls dazu. Der Polizei gelang es nicht, die beiden Seiten auseinanderzuhalten und es kam zu ziemlichen Handgreiflichkeiten. Und wenn solche Sachen halt landesweit stattfinden, dann kann es sehr brenzlig werden.
Wogegen protestieren die Regierungsgegner eigentlich genau?
Ja, in den Augen der Gegner ist die Regierung von Inglak Shinawat, also eben der Schwester von Thaksin Shinawat, ist einfach die Marionette von ihrem Bruder, der vom Exil aus per Fernsteuerung gewissermaßen regiert. Und sie werfen diesem System von Bruder-Schwester vor, das sei einfach der alte, gehabte Populismus, Maßnahmen wirtschaftliche, die nichts bringen, aber die Staatskasse ruinieren. Und sie sagen, zudem sei dieser Apparat von Thaksin und seiner Schwester so korrupt, gedroppt, dass er wichtige Anliegen, die eigentlich anstehen, also es geht da um den Bauten für den Hochwasserschutz gegen die Hochwasser, die Thailand jedes Jahr heimsuchen, um die dringend nötige Modernisierung der Eisenbahn, dass das alles nicht vorankomme, weil eben die Gelder dafür ständig irgendwie in Taschen wegflössen.
Und trotzdem, die jetzige Regierung ist demokratisch gewählt. Ist denn das immer noch so, dass die Mehrheit hinter dieser Regierung steht?
Ja, das ist schon so, weil die Mehrheit der Bevölkerung in Thailand, die ist ländlich, die ist bäuerlich und diese Leute, die finden Herr Thaksin und seine Schwester nach wie vor super und die entziehen diesen die Unterstützung nicht.
Urs Morf, Ihre Prognose, was wird denn aus diesem Konflikt in Thailand?
Ja, man muss sehen, nächste Woche gibt es ein ganz wichtiges Ereignis für Thailand. Der König, der von allen Thais verehrt wird, feiert Geburtstag und traditionell darf um den Geburtstag herum nicht demonstriert, dürfen keine politischen Aktionen durchgeführt werden. Und das heißt, die jetzige Regierungsgegnerschaft, die steht unter Druck. Sie muss es eigentlich jetzt schaffen, über das Wochenende den Rücktritt von Ingelak Shinawat zu erzwingen. Und wenn sie das nicht schafft, dann weiß ich nicht, ob sie nachher diesen Widerstand wieder aufbauen kann. Aber selbst wenn sie es schafft, die Thaksinisten würden, wenn Ingelak zurücktreten sollte und Neuwahlen ausrufen sollte, die würden die nächsten Wahlen wieder gewinnen und wäre eigentlich wieder am gleichen Punkt.
Sagt unser Ostasien-Korrespondent Urs Morf im Rendezvous. Ein großer Betrugsskandal und eine Rüge der Finanzmarktaufsicht wegen Kursmanipulationen. Die Basler Kantonalbank ist in letzter Zeit nicht aus den negativen Schlagzeilen herausgekommen. Trotzdem hat Bankratspräsident Andreas Albrecht einen Rücktritt ausgeschlossen. Das war vor einer Woche. Nun hat er sich's anders überlegt. Noch dieses Jahr gibt Andreas Albrecht seinen Posten ab. Philipp Mayer.
Der Rücktritt sei ein Entscheid zum Schutz der Bank gewesen, sagte Andreas Albrecht heute. Er sei als Präsident in der Öffentlichkeit unter Druck geraten und vor diesem Druck wolle er die Basler Kantonalbank entlasten. Eine Flucht vor weiteren negativen Schlagzeilen sei es allerdings nicht gewesen.
Ich habe keinen Anlass anzunehmen, dass auf die BKB weitere Enthüllungen zukommen, nicht im geringsten, und deshalb war das ganz bestimmt kein Motiv.
Dass es nicht noch weitere Probleme geben könnte, davon war der Bankrat allerdings bereits nach den Problemen mit den US-Kunden ausgegangen. Und nachdem aufgeflogen war, dass ein mutmaßlicher Betrüger die Basler Kantonalbank als Geschäftsbank genutzt hatte, um seinen Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da muss der Eindruck entstehen, der Bankrat habe nach den ersten großen Problemen nicht die nötigen Konsequenzen gezogen. Man hat nicht rechtzeitig die Bank umgebaut und personelle Konsequenzen blieben lange aus. Der Chef der Firma Sea Capital, Gregor Gräber, untersucht für Anleger, ob Firmen eine gute Corporate Governance haben, also ihr Geschäft verantwortungsvoll führen. Der Bankrat habe wohl seine Verantwortung nicht wahrgenommen, sagt Gräber. Es sei
nicht gut gelaufen in der Geschichte der Basler Kantonalbank. Das regulatorische Umfeld ist das gleiche wie bei anderen Kantonalbanken, wie bei anderen Banken auch. Die Aufsichtsbehörden sind die gleiche Struktur. Deswegen kann man das klar mit Ja beantworten.
Eigene Fehler räumt Albrecht auch heute nicht ein. In der Medienmitteilung schreibe der Bankrat ja, dass er sich fragen müsse,
ob er die Veränderungen, die er konsequent vorantreibt, nicht noch rascher, noch intensiver hätte vorantreiben können. Diese Frage muss man sich stellen, aber das ist sicher nicht jetzt etwas, was speziell auf meine Person bezogen ist.
Die Trennung von Bankchef Hans-Rudolf Matter auf Anfang 2013 erfolgte zu spät. Tiefergehende Reformen wurden lange nicht an die Hand genommen. Das bedauert Albrecht im Nachhinein. Aber man müsse in solchen Fällen auch immer sorgfältig abwägen, welche Maßnahmen man ergreife, sagt er. Für einen politisch geführten Bankrat sei dies systembedingt, erklärt Gräber von Sea Capital. Mit harten Maßnahmen könne man sich als Politiker schnell unbeliebt machen.
Also es ist in der Tat recht schwierig für Kantonalbanken, auch aufgrund der Struktur und der Organzusammensetzungen, politische Interessen bündeln mit den Kundeninteressen, sich auch im regulatorischen Umfeld zu behaupten und vor allem eben die Partikularinteressen auch der Politik einfließen zu lassen.
Gregor Gräber meint deshalb, vielleicht sei die politische Führung einer Bank auch bei einer Kantonalbank heute nicht mehr sinnvoll. Der Kanton Basel-Stadt hat in dieser Hinsicht bereits reagiert und will gesetzliche Änderungen. Künftig soll nicht das Parlament, sondern einzig der Regierungsrat den Bankrat bestimmen und dieser müsse nicht mehr zwingend aus Politikern bestehen. Das garantiere zwar nicht, dass ähnliche Fehler passieren, sagt Reber, wie man bei anderen Banken gesehen habe. Aber man könne vielleicht erreichen, dass ein Bankrat, der weniger Rücksichten nehmen müsse, im Notfall schneller Maßnahmen zum Umbau der Bank ergreife.
Vom europäischen Arbeitsmarkt gab es seit fast 2,5 Jahren schlechte Nachrichten. Die Arbeitslosenzahlen stiegen wegen der Schuldenkrise. Jetzt erstmals ein Lichtschimmer. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Seit über 2,5 Jahren ist die Arbeitslosigkeit in der Eurozone kontinuierlich angestiegen, Monat für Monat. Doch jetzt, im Monat Oktober, gibt es erstmals positive Nachrichten von der europäischen Statistikbehörde Eurostat. Die Arbeitslosigkeit ist leicht zurückgegangen. Im Oktober waren noch 19,3 Millionen Männer und Frauen in den Euro-Ländern ohne Job. Das sind etwas weniger als noch vor einem Monat. Dass die Arbeitslosigkeit nun sinkt, hat mit der Konjunktur in Europa zu tun. Sie erholt sich. Immer mehr Länder lassen die Rezession hinter sich. Davon profitiert im Übrigen auch die Schweiz. Die hiesige Industrie kann seit kurzem wieder mehr Güter ins Ausland liefern und so am zaghaften Aufschwung der Eurozone teilhaben. Innerhalb der EU fällt allerdings auf, die Gräben zwischen den Ländern sind enorm groß. Während Deutschland oder Österreich gerade mal 5% Arbeitslose haben, kämpfen Griechenland oder Spanien mit Werten von über 25%. Ausgestanden ist die Krise also noch lange nicht.
Der Direktor der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA ist offenbar besorgt. Er hat in die Tasten gegriffen und einen öffentlichen Appell an die Schweizer Banken geschrieben. Das ist eher ungewöhnlich. In der Neuen Zürcher Zeitung gibt er den Schweizer Banken deutlich zu verstehen, sie sollen doch bitte am Programm der US-Justiz teilnehmen, um so den Steuerstreit mit den USA zu bereinigen. Elmar Plotzer.
Jetzt bestehe die Chance, den Bankenstreit mit den USA beizulegen, und diese Chance dürfe man nicht vergeben, mahnt Patrick Raflaub als oberster Schweizer Bankenaufseher. Der FINMA-Direktor scheint zu befürchten, dass viele Banken nicht am Programm des amerikanischen Justizministeriums teilnehmen wollen. In einem Gastkommentar in der Neuen Zürcher Zeitung schreibt Patrick Raflaub:
Ein Verzicht auf die Teilnahme am Programm scheint wenig vorteilhaft. Banken, die diese Chance zur Beilegung ihrer Rechtsrisiken nicht nutzen, müssen mit einem jahrelang weiterschwelenden Konflikt rechnen.
Das sind deutliche Worte des FINMA-Direktors. Im Mittelpunkt steht dabei die Kategorie 2 des amerikanischen Programms. Diese richtet sich an Schweizer Banken, die davon ausgehen müssen, dass sie im Umgang mit amerikanischen Kunden amerikanisches Steuerrecht verletzt haben, gegen die aber noch kein Verfahren läuft. Banken, die sich bei der Kategorie 2 anmelden, müssen gegenüber den amerikanischen Behörden ihre Geschäftspraktiken offenlegen und unter Umständen eine saftige Buße bezahlen. Dafür entgehen sie einem Strafverfahren. Zweifle eine Bank, ob sie in ihrem Geschäft mit amerikanischen Kunden US-Recht verletzt habe oder nicht, dann solle sie lieber am Programm der Kategorie 2 teilnehmen, denn
Schweizer Banken, die in der Vergangenheit möglicherweise US-Recht verletzt haben und diese Situation nicht bereinigen, sind schlecht beraten, auf die künftige Untätigkeit der US-Justiz zu hoffen.
Sollte sich zeigen, dass sich eine Bank nichts hat zu Schulde kommen lassen, könne sie nachträglich immer noch in die bußenfreie Kategorie 3 wechseln, schreibt Patrick Raflaub. Die Zeit drängt, denn bis in spätestens 10 Tagen müssen sich die Banken bei der FINMA melden. Deshalb auch dieser ungewöhnliche Appell in Form eines Zeitungskommentars. Für Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern, hinterlässt dieser Appell einen etwas schalen Beigeschmack. Rechtlich sei das Vorgehen fragwürdig, moniert Kunz, denn es sei eigentlich vereinbart, dass die Teilnahme am amerikanischen Programm freiwillig sei.
wenn der zentrale Regulator, die FINMA, mitteilt, dass eigentlich die schweizerischen Banken teilnehmen sollten. Das heißt, ein Verzicht auf die Teilnahme am Programm scheint wenig vorteilhaft. Dann braucht es schon einigen Mut für eine Bank zu sagen, nein, das interessiert uns nicht. Mit dieser Ermutigungskolumne von Herrn Raflaub wird eindeutig faktischer Zwang aufgebaut.
Gleichzeitig habe er politisch ein gewisses Verständnis für das Vorgehen der FINMA. Denn der Druck, die Lösung im Bankenstreit mit den USA umzusetzen, sei groß. Das erwarten nicht nur Politiker in Bern und Washington, sondern auch manche Vertreter von Schweizer Banken, die bereits in Verhandlungen mit der US-Justiz sind und den Zugang zum amerikanischen Markt gefährdet sehen, wenn zu wenige Schweizer Banken am amerikanischen Programm teilnehmen. In diese Richtung äußerte sich beispielsweise bereits Martin Scholl, der Chef der Zürcher Kantonalbank.
Grenzpatrouillen, Drohnen, Kameras, Radare. Die USA haben an ihren Grenzen in den vergangenen Jahren massiv aufgerüstet für Milliarden von Dollars. Menschen, die ihre Zukunft in den USA sehen, wählen deshalb immer unwegsamere Routen. Zum Beispiel durch die Wüste im Südwesten von Arizona. Doch das ist gefährlich und endet nicht selten tödlich. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Agent Brian Flowers, US-Grenzwächter in Arizona, fährt mit seinem Geländewagen auf einem Schotterweg durch die sonorische Wüste. Die eisernen Pfähle des Grenzzaunes ziehen eine Linie durch die Hügellandschaft, in der sonst nur Büsche und trockenes Gras zu sehen sind. Alle paar hundert Meter ein hoher Turm, ausgerüstet mit Videokameras, Radar und Sensoren. In der Ferne, auf beiden Seiten, Gebirge.
Individuals, like they may feel that there may be a better opportunity for them to cross in those areas because they may feel it's more remote, but they understand they're taking a bigger risk.
Einige Menschen denken, sie kämen dort eher über die Grenze, aber das Risiko ist größer. Wenn ihnen das Wasser oder das Essen ausgeht, können sie nicht sicher sein, rechtzeitig welches zu finden. Der Grenzwächter steigt aus und weist mit einer Handbewegung in die Ferne. Wir finden oft verstorbene Menschen oder deren Überreste der Grenze entlang, am häufigsten in den abgelegenen Gebieten. Seit der massiven Aufrüstung der Grenze vor gut 10 Jahren haben illegale Überquerungen von Mexiko in die USA abgenommen. Die Zahl der Migrantinnen und Migranten, die auf ihrer Reise umkommen, ist aber stark angestiegen. Über 4.300 Tote sind in den letzten 10 Jahren der südwestlichen Grenze der USA entlang gefunden worden, die meisten davon in Arizona. Wenn Agent Flowers und seine Kollegen der Grenzwache Leichen oder Körperteile finden, transportieren sie sie in die Abteilung für forensische Medizin der Universität in Tucson. Hier arbeitet Robin Reinecke. Sie ist Direktorin der Menschenrechtsorganisation Colibri.
The most common cause of death is exposure.
Die häufigste Todesursache ist die große Hitze oder im Winter auch die Kälte. Die Menschen verdursten, sterben durch Hitzschlag oder erfrieren. Viele Familien suchen dann nach ihnen. Da diese oft selber illegal in den USA sind oder im Ausland weilen, können sie aber bei der Polizei keine Vermisstmeldung aufgeben. Die Organisation von Robin Reinecke hilft, Familien herauszufinden, was ihren Angehörigen zugestoßen ist. Robin Reinecke öffnet einen Metallschrank.
So these are items that have been found in the pockets of people.
Er enthält Habseligkeiten von Migrantinnen und Migranten, die ihre Reise nicht überlebt haben. Fein säuberlich in Plastikfolien geschweißt und aufgehängt.
Some money, maybe a calling card, a wallet, some more money.
Geld, eine Telefonkarte, Zettel mit Telefonnummern drauf, eine Uhr, Heiligenbilder, einen Rosenkranz. Die Gegenstände helfen Familien, ihre Verwandten zu identifizieren. Reinecke schließt den Schrank ab. 1700 Familien sind in ihrer Kartei, die noch nach ihren Söhnen, Tochtern, Onkeln und Vätern suchen. Sie hofft, bald eine DNA-Datenbank aufbauen zu können, damit sie schneller fündig werden. Doch draußen im Gelände werde die Situation nicht besser, sagt sie, mit Blick auf die Debatte über die Einwanderungsreform in den USA, die mit einer zusätzlichen Sicherung der Grenze einhergehen soll.
Since similar border security was enacted in the late 1990s, it's more of the same. It's more of the same deadly types of policies that led to hundreds of deaths every year.
Noch mehr Aufrüstung, sagt die Menschenrechtlerin. Die gleiche tödliche Politik, die seit einem Jahrzehnt zu Hunderten von Toten entlang der Grenze geführt habe.
Die Reportage von Priscilla Imboden aus der Wüste im Grenzgebiet zwischen Arizona und Mexiko. Und um 5:01 noch dies. Das Iran-Abkommen, der Koalitionsvertrag in Deutschland, Bundesrat Berses große Rentenreform. Das sind nur drei von einer Reihe bemerkenswerter Entscheide, die im November gefallen sind. Von den einen wurden sie zum Teil schon fast als historische Erfolge gefeiert, andere werden sie aber weiter bekämpfen. Und so ist kaum einer in Stein gemeißelt. Ein Rückblick auf den November von Christoph Wüthrich.
These are substantial limitations, which will help prevent Iran from building a nuclear weapon.
Iran habe sich zu beachtlichen Beschränkungen verpflichtet, sagte Präsident Obama nach dem erfolgreichen Abschluss seines Abkommens in Genf. Es hindere die Machthaber in Teheran daran, Atomwaffen zu entwickeln. Auch Irans Außenminister Zarif sprach von neuen Horizonten, die sich öffnen.
It is important that we all of us see the opportunity to end an unnecessary crisis and open new horizons.
Aber das Abkommen gilt nur für ein halbes Jahr. Und in Iran und den USA gibt es Kreise, die gegen eine definitive Lösung intrigieren. Auch in Israel und auf der arabischen Halbinsel hat die Einigung Feinde. In Deutschland haben die Unionsparteien und die SPD wochenlang hinter verschlossenen Türen darum gerungen. Jetzt haben sie ihren Koalitionsvertrag vorgestellt.
Der Geist dieses Vertrages heißt, dass wir eine große Koalition sind, um auch große Aufgaben für Deutschland zu meistern,
sagte die bisherige und künftige Kanzlerin. Und SPD-Chef Gabriel doppelte nach.
Das ist nicht nur die Koalition der großen Aufgaben. Ich will ausdrücklich sagen, der Koalitionsvertrag ist auch einer für die kleinen Leute.
Damit versucht Gabriel, die Mitglieder seiner Partei zu gewinnen. Denn diese haben es in der Hand, bei der geplanten Basisabstimmung das ganze Verhandlungspaket wieder hinunterzuspülen. In Bern hat der Bundesrat diesen November etwas beschlossen, das es noch nie gegeben hat.
Es steht keinem Land auf der Welt zu, selber zu sagen, was zwingendes Völkerrecht ist, sondern das wird definiert durch die Staatengemeinschaft. Das ist der Kerngehalt, das sind die Grundwerte, die weltweit anerkannt werden. Und die Schweiz kann das nicht für sich alleine definieren und schon gar nicht in einer einengenden Definition.
Und deshalb hat der Bundesrat auf Antrag von Simonetta Sommaruga die SVP-Durchsetzungsinitiative für teilweise ungültig erklärt. Aber das Parlament kann diesen Entscheid ohne weiteres wieder umstoßen. Genauso versenkt werden kann auch noch die große Rentenreform, die der Bundesrat auf die lange Reise durch die Instanzen geschickt hat.
Es gibt einfach kein Tabu. Es ist vielleicht nicht angenehm für jedes Akteur, oder? Wir müssen aber es tun. Es ist eine Pflicht gegenüber das Land und gegenüber die Leute, dass die sichere Renten auch da sind in der Zukunft.
Sozialminister Berses Plan ist ehrgeizig. Er will AHV und Pensionskassen in einem großen Gesamtpaket reformieren. Unerwartet hat das Volk am Abstimmungssonntag Nein gesagt zur Autobahnvignette für 100 Franken. SVP-Nationalrat Wobmann vom Referendumskomitee strahlte.
Ja, das ist ein guter Moment. Die ganze Abzockerei beim Privatverkehr scheint jetzt endlich ein Ende zu haben.
Nur Verkehrsministerin Leuthardt gab zu bedenken.
Damit dürften viele Umfahrungsprojekte vor finanziell sehr schwierigen Situationen stehen.
In Rom wurde Silvio Berlusconi, der verurteilte Steuerbetrüger und Ex-Premierminister, von seinen Senatskollegen aus der kleinen Kammer ausgeschlossen. Aber Silvio wäre nicht Berlusconi, wenn er nicht alle Hebel in Bewegung setzen würde, um seinen Rauswurf aus der italienischen Politik zu hintertreiben.
Non ci ritireremo. Noi siamo qui, siete qui, staremo qui.
Wir ziehen uns nicht zurück, wir sind da, ihr seid da, wir bleiben. Und dann war da noch die Klimakonferenz in Warschau. Mutige Schritte in der Klimapolitik wurden keine beschlossen. Ihre Gegner waren schon vor der Konferenz aktiv genug. Viel Beachtung fand zwar die Rede des Delegierten der Philippinen.
Honorable Minister,
my delegation calls on you most respectfully to lead us and let Poland and Warsaw be remembered forever as the place where we truly cared to stop this madness.
Unter Tränen bat der philippinische Diplomat Sanyo, den Wahnsinn des Klimawandels zu stoppen. Seinem Land hatte der Taifun Haiyan gerade unermessliches Leid gebracht. Aber seine Worte und Tränen bewirkten wenig.
Die Worte des Monats, zusammengestellt von Christoph Wüdrich. Gleich ist es eins und damit Zeit für ein Tagesgespräch zu einem doppelten Jubiläum. Die frühere grüne Nationalrätin Cecil Bühlmann geht in Pension und ihre Arbeitgeberin, der Christliche Friedensdienst, wird 75. Dazu gleich mehr nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Löscher.
Thailands Regierungschefin Yingluck Shinawat hat es abgelehnt, Neuwahlen durchzuführen. Erst müsse es Ruhe im Land geben, bevor die Leute zur Urne gehen könnten. Der Präsident der Basler Kantonalbank, Andreas Albrecht, hat seinen Rücktritt eingereicht. Die Bank war wegen umstrittener Handelsaktivitäten von der Finanzmarktaufsicht FINMA gerügt worden. Erleidet jemand einen Schaden, soll er nach dem Willen des Bundesrats länger Zeit haben, seine Schadenersatzansprüche durchzusetzen. Der Bundesrat will deshalb die Verjährungsfristen im Privatrecht teilweise verlängern.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.